ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 18. Oktober. Wir zeichnen die Folge um 14 Uhr auf.
Und mit dabei sind heute Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Ja, und wir beide haben tatsächlich ein richtig volles Programm am Ende einer Woche, in der für mich eigentlich nur ein ganz kleiner Moment, ein paar Sätze bei einer Pressekonferenz die Alarmglocke geläutet haben. Nämlich das, was der ukrainische Präsident Zelensky am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel zur Tatsache sagte, dass sein Siegesplan mit ebenso weitreichenden wie auch unrealistischen Forderungen im Westen auf Widerstand stößt. Haben Sie darüber auch mit dem möglichen alten und neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten gesprochen? Das war die Frage und Zelenskys Antwort: Ja, habe ich.
Виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так.
Ich habe Donald Trump gesagt: Entweder wir kehren zu Atomwaffen zurück und dann wird uns das einen gewissen Schutz bieten. Oder wir sollten ein bestimmtes Bündnis außerhalb der NATO bilden. Aber wir wissen nicht, mit wem. Die NATO-Länder befinden sich in keinem Krieg. Sie kämpfen nicht, die Menschen in den NATO-Ländern sind alle am Leben, Gott sei Dank. Deshalb haben wir uns für die NATO entschieden. Wir entscheiden uns nicht für Atomwaffen, wir entscheiden uns für die NATO.
Aber was, wenn die NATO das nicht tut, wenn sie die Ukraine eben nicht sofort und wie von Zelensky gefordert bedingungslos einlädt? Nicht nur ich verstehe den ukrainischen Präsidenten so. Dann müssen wir uns eben selbst helfen, auch wenn wir das nicht wollen. Konkret, dann bauen wir eben unsere eigenen Atomwaffen. Zum Hintergrund, davon hatte die Ukraine mal eine ganze Menge, nämlich um die 1700 Sprengköpfe, und zwar aus der Zeit als Sowjetrepublik. Vor 30 Jahren hatte sich dann das längst unabhängige Land neben Belarus und Kasachstan im Budapester Memorandum verpflichtet, all diese Waffen abzugeben und den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen. Im Gegenzug verpflichteten sich vor allem die USA, Großbritannien und Russland, die Souveränität der Ukraine und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen anzuerkennen, woran sich Russland bekanntermaßen nicht gehalten hat. Was jetzt? Nach bald 3 Jahren Krieg und vor dem Hintergrund einer immer kritischeren Lage. Zelensky steht zunehmend mit dem Rücken an der Wand und kommt dem weiter zögernden Westen mit einem schon ziemlich verzweifelten Siegesplan und eben auch indirekten Drohungen. Er macht Druck. Man könnte auch sagen, the gloves are off. Zu Deutsch, er hat die Samthandschuhe ausgezogen. Der Ton wird härter. Das war und das ist Thema. An diesem Freitag beim Besuch des US-Präsidenten Biden in Berlin, darum geht's gleich, aber auch gestern schon in Brüssel bei der EU und bei der NATO, Kai. Und da kennst du dich ja gut aus als ehemaliger Brüssel-Korrespondent. Was ist dein Eindruck? Geht Zelensky jetzt zu weit?
Also ich erkläre mir das tatsächlich so, dass aus diesen Andeutungen, um nicht zu sagen, ja, konkreten Drohungen mit Atomwaffen, die pure Verzweiflung eigentlich aus dem ukrainischen Präsidenten spricht, die Frustration, dass er nun dieses ja aus Sicht des Westens wirklich Horrorszenario mit diesen Atomwaffen an die Wand malt. Denn das wäre ja die Bestätigung, hast du ja auch gerade gesagt, der Westen vermag uns nicht zu helfen. Da müssen wir uns eben selbst helfen. Zelensky war ja extra nochmal persönlich nach Brüssel gereist, anstatt sich wie zunächst geplant per Video zuzuschalten, beim EU-Gipfel zum Beispiel. Aber man muss es so hart sagen, er ist eigentlich wie so oft mit vielen warmen Worten empfangen worden, hat aber, was konkrete Maßnahmen angeht, eher die kalte Schulter gezeigt bekommen. Was da genau passiert? Zelensky hat erst bei der EU, also beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, und dann bei den NATO-Verteidigungsministern seinen Siegesplan vorgestellt. Diesen 5 Punkte und 3 geheime Zusätze umfassenden Plan jetzt hier in dieser Sendung nochmal auszubreiten, hieße, glaube ich, Eulen nach Athen tragen. Den kennen unsere Hörerinnen und Hörer sehr gut. Ziel ist es, knapp zusammengefasst, Russland durch ukrainische Stärke an den Verhandlungstisch zu zwingen. Erreicht werden soll das im Wesentlichen zunächst auf 2 Pfaden, indem es eine schnelle Einladung der NATO an die Ukraine gibt und indem diese berühmten Beschränkungen auf weitreichende Waffen aufgehoben werden. In diesen beiden wesentlichen Punkten hat sich Zelensky eine sehr klare Absage eingeholt, unter anderem vom deutschen Bundeskanzler.
Sie kennen die Haltung Deutschlands in den Fragen, die da berührt sind. Daran wird sich auch nichts ändern.
Aber ich will sehr klar sagen, dass das Wichtigste ja ist, dass wir die Solidarität organisieren und darüber sprechen, was geht. Und da steht im Mittelpunkt, dass wir die Mittel bereitstellen, damit die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Und ansonsten gibt es strategische Fragen zu diskutieren. Sie wissen, welche Entscheidung ich getroffen habe und an denen wird sich auch nichts ändern.
Das hatte Olaf Scholz schon vor Gipfelbeginn so erklärt und bevor Herr Zelensky überhaupt dort eingetroffen war. Und da ist er sich ja auch mit US-Präsident Joe Biden einig in diesen beiden Punkten bei NATO-Beitritt und weitreichenden Waffen. Dabei gibt es durchaus EU-Staaten, die das anders sehen. Die Nordeuropäer, die Osteuropäer, die Balten etwa drängeln immer wieder. Europa müsse jetzt endlich nachholen, was es seit Monaten oder Jahren versäume zu liefern, so hat es der litauische Präsident Nausėda ausgedrückt.
We, the Western societies, we are not able to deliver in the last months and even years.
Aber die aus Zelenskys Sicht eben bittere Wahrheit ist, die EU, die NATO ist in diesen Schlüsselfragen gespalten und ohne die großen Mitspieler, die großen Player USA, Deutschland, wird sich in dieser Hinsicht eben nichts bewegen. Das Einzige, das Zelensky erreicht hat, aus meiner Sicht, hat Europa dem Westen eigentlich die Verantwortung dafür jetzt zugeschoben, wenn die Ukraine in ihrem Abwehrkampf scheitern sollte.
Und das ist ja auch ein Signal nach innen, innerhalb der Ukraine schwindet ja auch so ein bisschen die Siegeszuversicht, also auch da steht er unter Druck. Nun ist die Frage, ist Zelensky denn komplett mit leeren Händen oder Koffern nach Hause gereist? Scholz hat ja, wie wir es gerade gehört haben, durchblicken lassen, dass man die Ukraine trotzdem weiter unterstützen müsse.
Ja, da geht es im Wesentlichen um ein Finanzpaket aktuell, einen Kredit von 50 Milliarden Dollar, also durchaus umfangreich, den die G7-Staaten der Ukraine zur Verfügung stellen wollen, der gespeist werden soll aus den Zinserträgen der im Westen bei Banken lagernden und eingefrorenen russischen Vermögen. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Ich verkürze und vereinfache das jetzt sehr stark. Damit die Amerikaner da finanziell nennenswert mit ins Boot kommen, müsste die EU eigentlich ihre Sanktionen langfristiger ausrollen, also festlegen, die Gelder bleiben mindestens 3 Jahre eingefroren. Diese Sicherheit wollen und brauchen die USA. Das aber müsste auf EU-Ebene einstimmig beschlossen werden. Und wer macht da nicht mit? Hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, Carsten, Ungarns Regierungschef Viktor Orban? Fängt mit O an, genau, hört mit N auf. Daran hat auch dieser Gipfel jetzt nichts geändert. Also auch in dieser Frage erstmal keine Einigkeit, keine Einstimmigkeit der EU. Anders übrigens beim Thema Asyl, da hat es fast schon überraschend einhelliges Verständnis für Polens Plan gegeben, das Asylrecht zeitweise auszusetzen, um zu verhindern, so wie es Regierungschef Tusk ja gesagt hat, dass Russland und Belarus Flüchtlinge über die polnische Grenze in die EU schleusen. Und auch was die Tötung von Hamas-Chef Sinwar durch israelische Soldaten angeht, so verbindet man diese in der EU recht einhellig mit der Hoffnung, dass man damit dem Frieden in Nahost näher kommen könne. Aber nochmal zurück zum Streitthema, zu Viktor Orban und damit auch letztlich zu den USA und zu dir, Carsten. Der ungarische Regierungschef nannte Zelenskys Friedensplan, Zitat, mehr als angsteinflößend und hofft ja sehr eindeutig auf einen Wahlsieg von Donald Trump und damit auch darauf, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine dann ganz versiegen. Käme das so, dann wäre, glaube ich, einigermaßen undenkbar, dass Donald Trump, um seine Verbundenheit mit Deutschland auszudrücken, dann kurz vor seiner nächsten Amtszeit nochmal nach Berlin kommt, um Goodbye zu sagen. Das hat Joe Biden jetzt getan. Da du die USA ja sehr gut kennst, auch als ehemaliger Korrespondent, du hast das jetzt verfolgt, auch in Berlin, war es denn mehr als ein Höflichkeitslebewohlsagen aus deiner Sicht? Also war es wirklich eine Würdigung der amerikanisch-deutschen Freundschaft in erster Linie oder ist da noch mehr passiert?
Es passiert wahrscheinlich mehr, ob wir das erfahren, bezweifle ich. Klar, es ging um die amerikanisch-deutsche Freundschaft, aber irgendwo war es denn ja doch, frei ausgedrückt, time to say Good Biden für den US-Präsidenten, der ja nicht mehr allzu lange im Amt ist. Und es gab eine hohe Ehre gleich zu Beginn. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihm gedankt für den Einsatz für die Demokratie, eben für die deutsch-amerikanische Freundschaft und die transatlantische Partnerschaft in der NATO. Biden gilt da im Moment als treibende Kraft, auch sehr groß als Unterstützer. Ja, Steinmeier hat gesagt, sie sind ein Leuchtfeuer der Demokratie und dafür kriegt man als Leuchtfeuer der Demokratie auch schon mal die Sonderstufe des Großkreuzes, des Verdienstordens der Bundesrepublik. Das ist die höchste Auszeichnung, die unser Land zu vergeben hat. und von 14 amerikanischen Präsidenten, die es seit Bestehen der Bundesrepublik gegeben hat, hat bisher nur George Bush I, also Senior, auch diesen Orden gekriegt. Ansonsten ging es dann weiter ins Kanzleramt und da hatte man dann schon den Eindruck, ja doch, es geht halt ums Business. Es gab eine Stellungnahme, ganz kurz, von Biden, von Scholz und Biden. Das Thema 1, was dort angesprochen war, war der russische Angriffskrieg und erwartungsgemäß beschwor Biden die transatlantische Brüderschaft.
America and Germany are the two largest supporters.
Die USA und Deutschland leisten die größte Hilfe für die Ukraine in ihrem Kampf ums Überleben als freie und unabhängige Nation. Die Ukraine steht vor einem harten Winter und wir müssen sie weiter unterstützen. Ich weiß, der Preis dafür ist hoch, aber er ist nichts im Vergleich zu dem Preis, den wir für ein Leben in einer Welt zahlen müssen, in der die Aggression siegt und große Staaten kleinere angreifen und unterdrücken, einfach weil sie es können. Ich möchte außerdem Deutschlands Entscheidung anerkennen, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Bitte bleiben Sie dabei. Es ist wichtig.
Please keep it up, because it matters.
Ist die Frage, ob Deutschland dabei bleibt. Es ist keine Frage, ob Biden bleibt. Das tut er nämlich nicht. Der Gute hat noch etwa 3 Monate bis zum Ende seiner Amtszeit. Auch das macht diesen Besuch natürlich wirklich mehr zu einem Good-Biden-Besuch. Aber trotzdem, es ging im Kanzleramt und geht auch am Nachmittag weiter um die Ukraine, um die Nahostpolitik. Scholz hat gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine mal wieder, solange das nötig ist. Dieses Mantra kennen wir ja. Putin habe sich verrechnet. Er könne diesen Krieg nicht aussitzen, hat Scholz gesagt. Interessant dabei, weder er noch Biden haben diesen Siegesplan auch nur erwähnt. Ich denke mal, darüber wird dann hinter verschlossenen Türen gesprochen. Scholz hat allerdings auch gesagt, und ich zitiere wörtlich, gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird, damit dieser Krieg nicht in eine noch viel größere Katastrophe mündet. Das hat zumindest ja indirekt damit was zu tun. Und sie haben sich beide dann auch nochmal, du hast es angesprochen, zum Tod des Hamas-Führers Sinwar geäußert. Beide hoffen, dass sich jetzt ein Fenster, sagen sie, für die Waffenruhe und auch für die Freilassung der von der Hamas noch festgehaltenen israelischen Geiseln eröffne. Biden hat gesagt, zu dem Tod des Führers, das sei ein Zeichen der Gerechtigkeit. Man trifft sich dann im Laufe des Freitags noch mit dem französischen Präsidenten Macron, mit dem britischen Premier Starmer. Aber es ist eigentlich ziemlich sicher, Biden ist, es ist halt der amerikanische Begriff jetzt schon eine lame duck, also ein Präsident, der angesichts des baldigen Endes seiner Amtszeit keine wirklichen Bewegungsmöglichkeiten mehr hat, Entscheidungsspielräume. Das wird man wissen. Alle werden jetzt abwarten, wer ihn beerbt. Wird es Kamala Harris? Wird es Donald Trump? Ich denke, und das liest man im Moment auch sehr, sehr viel, klar, Trump wünschen sich die Menschen am wenigsten, aber man darf auch nicht den Fehler machen, zu sagen, wenn Harris es würde, wäre alles wieder gut, weil auch die hat natürlich bestimmte Zwänge und auch die wird Europa weiter unter Druck setzen und sagen, ihr müsst, auch mit Blick auf Deutschland, Biden hat es ja angedeutet, bleibt bitte bei euren 2%. Und wenn es ein bisschen mehr würden, wäre es auch nicht schädlich. Also Europa, Kai, da sind wir wieder bei unserem Thema, muss ich, glaube ich, egal wie die Wahl ausgeht, darauf einstellen, dass es mehr tun muss für die eigene Sicherheit und auch einiger werden muss einfach. Meinst du, das schaffen wir?
Ich habe tatsächlich selber noch ein bisschen Zweifel. Man muss sich ja nur mal dieses Beispiel Ukraine-Unterstützung ansehen. Da ist es ja im Moment offensichtlich, ohne die USA gäbe es die Ukraine in der Form vermutlich schon gar nicht mehr. Und die Europäer werden in jedem Fall, das hast du ja auch angedeutet, egal ob es Harris oder Trump wird, innerhalb der NATO auf jeden Fall mehr schultern müssen. Für die USA lauert die eigentliche Herausforderung in China. Also wird Europa mehr auf sich selbst aufpassen müssen. Wahrscheinlich wäre es natürlich schon so, dass die NATO vermutlich nicht in so unmittelbarer Gefahr wäre wie bei einem unberechenbaren Präsidenten Donald Trump und auch nicht die Ukraine, wo Trump ja jetzt nochmal seine Wortwahl auch aktuell verschärft hat und den ukrainischen Präsidenten Zelensky für den Krieg gegen sein eigenes Land verantwortlich machte. He should never have let that war start, hat Trump aktuell gesagt. Also es deutet nochmal darauf hin, wie schwierig das werden könnte und ob die Ukraine dann überhaupt weiter unterstützt wird. Aber nochmal zurück zu den Europäern. Das ist eigentlich, finde ich jedenfalls, schon haarsträubend, wie wenig da von europäischer Seite passiert ist in den letzten Jahren eigentlich in Sachen Verteidigungsunion. Wir reden da ja spätestens seit 2016 drüber, also seit der ersten Trump-Wahl und seit dem Brexit. Constanze Stelzenmüller, die wir ja in unserer letzten Sendung hatten, hat diagnostiziert, es gebe ein Führungsvakuum in Europa. Ich würde noch ergänzen, in Berlin scheint man diese Rolle Führung übernehmen zu wollen, obwohl man das ja immer wieder bekundet, noch nicht wirklich angenommen zu haben. In Paris wollte man das dringend mal, aber jetzt ist Macron doch sehr auch mit innenpolitischen Themen, Frankreich mit sich selbst beschäftigt. Es gibt immer noch starke nationale Interessen, auch bei den einzelnen Rüstungsindustrien. Es ist auch nicht gelungen, zum Beispiel in der Frage der Mehrheitsentscheidung voranzukommen auf außenpolitischer Ebene in Sachen EU. Also man wollte ja mal versuchen, diese Einstimmigkeit, dieses Prinzip auszuhebeln. Also da gibt es eine Menge Baustellen. Aber gucken wir mal, wer es wird, Carsten.
Auf jeden Fall würde Trump so einen Prozess beschleunigen, einfach weil er uns vor die Alternative stellen würde. Ihr macht's oder nichts passiert, oder?
Ja, er hat ja auch in seiner ersten Amtszeit den Druck wirklich massiv erhöht auf die Europäer. Und das hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass die Verteidigungsausgaben schneller gestiegen sind. Das ist sicher so. Und er hat ja jetzt auch, was zum Beispiel das Anprangern von Nord Stream 2 angeht, hat er überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Und aus meiner Sicht lag er damit jetzt auch nicht komplett falsch. Also das schon, aber wenn man sich auf der Negativseite ansieht, dass dann die Gefahr besteht, dass Trump dieses Bündnis NATO völlig auseinandernimmt oder wenn er Zweifel daran lässt, dass er tatsächlich die Osteuropäer, die Balten oder auch uns verteidigen würde, wenn wir eben nicht genug Geld ausgeben, das ist natürlich schon brandgefährlich aus meiner Sicht, weil dann eben dieser Artikel 5, der Beistandsartikel, in Frage steht und das ist eigentlich genau das, was das Bündnis ja zusammenhält.
Wir werden es abwarten, beobachten und bei Streitkräfte und Strategien entsprechend berichten. Gucken wir doch jetzt mal auf Dinge, die wir wissen, nämlich auf die Lage in der Ukraine selbst, Kai, und auf alles, was wichtig ist im Zusammenhang damit.
Ja, und ich würde zuerst gerne schauen nochmal auf ein Thema, das die globalen Auswirkungen dieses Krieges nochmal unterstreicht. Und wir haben gerade drüber gesprochen, vielleicht auch nochmal die Notwendigkeit verstärkt von Seiten Europas, sich auf einen langfristigen globalen Machtkampf einzustellen und sich darauf vorzubereiten. Und zwar geht es nochmal um die Verstrickung von Nordkorea in diesen Krieg. Du hattest ja bereits ausführlich am Dienstag über die mögliche Beteiligung von nordkoreanischen Soldaten am Krieg gegen die Ukraine berichtet. Jetzt hat Südkorea sich offiziell dazu geäußert und bestätigt, ja, man gehe davon aus, dass Nordkorea Truppen nach Russland entsandt habe. Und parallel dazu oder vielleicht auch als Unterfütterung dessen gedacht, hat sich erstmalig der südkoreanische Geheimdienst zu Wort gemeldet und wird zitiert von einer Nachrichtenagentur auch mit einer konkreten Zahl. Demnach habe Nordkorea beschlossen, 12.000 Truppen zu entsenden, um sich am Krieg gegen die Ukraine zu beteiligen. Bei dir, glaube ich, Carsten, war das die Zahl 10.000, die Selenskyj da genannt hatte. Also das liegt ja im Bereich dessen. Und das alles, nachdem man sich bei der NATO und in den USA doch noch sehr zurückgehalten hatte und noch nicht bestätigen wollte, dass man mit Sicherheit von nordkoreanischen Soldaten auf dem Schlachtfeld ausgehen könne. In Südkorea klingt das nun sehr konkret und man versieht das mit dem Warnhinweis, dass man die Truppenentsendung Nordkoreas als, Zitat, ernsthafte Sicherheitsbedrohung nicht nur für unser Land, sondern für die internationale Gemeinschaft sieht. Damit, so lese ich das jedenfalls, sollte man sicherstellen, dass man diese Warnung auch in den USA und in Europa wirklich vernimmt. Und Stichwort Ausweitung des Krieges, auch nicht zu vernachlässigen aus meiner Sicht diese Meldung, dass nämlich die USA erstmalig Sanktionen gegen zwei chinesische Firmen verhängt haben, weil sie in Partnerschaft mit Russland komplette Waffensysteme entwickelt und produziert hätten. Und zwar geht es da um Kampfdrohnen. Es sei das erste Mal, erklärte das US-Außenministerium, dass, Zitat, ein chinesisches Unternehmen selbst eine Waffe hergestellt hat, die dann von Russland auf dem Schlachtfeld eingesetzt wurde. So viel auch zum Thema, China könne womöglich eine ernsthafte Rolle bei Friedensgesprächen führen. Eigentlich wird, denke ich, immer klarer, wie sehr Peking auf einer Seite steht, nämlich auf der russischen, und wie sehr dem Land dieser Krieg eigentlich auch nützt, weil damit die USA ja abgelenkt werden von Indopazifik.
Wie sieht es denn mit der Unterstützung der Ukraine aus? Gibt es da Neues, Nennenswertes?
Zumindest gibt es nichts zu vermelden. Norwegen hat nämlich angekündigt, der Ukraine bald 6 F-16 Kampfjets zu übergeben. Damit wäre Norwegen dann das dritte Land, das liefert, nach den Niederlanden und Dänemark. Belgien würde dann noch fehlen unter den Staaten, die ja insgesamt 60 F-16 Jets zugesagt hatten. Dann will Frankreich Kiew neu entwickelte Kamikaze-Drohnen zukommen lassen, wie Verteidigungsminister Le Cornu verkündet hat. Und zwar Drohnen, die vom deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS entwickelt wurden. Das sind nicht Drohnen von gigantischer Reichweite. Sie sind eher dafür gebaut, Ziele im Umkreis von 5 Kilometern zu beobachten und dann auch zu treffen. Und es heißt, dass zunächst mal 100 Stück dieser ferngesteuerten Sprengsätze an die Ukraine geliefert werden. Was Deutschland betrifft, so können wir uns ja nochmal über die Liste des gelieferten Materials beugen und feststellen, dass die Ukraine jetzt weitere 20 Schützenpanzer vom Typ Marder und weitere 8 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 bekommen hat, genauso wie je ein Flugabwehrsystem Iris-T-SLM und eines vom Typ Iris-T-SLS. Das aber alles war längst zugesagt, also ist in dem Sinne jetzt nicht neu, nur ist es jetzt eben geliefert worden. Was garantiert weiterhin nicht kommen wird, ist der berühmte Taurus. Das hat Kanzler Scholz in Brüssel jetzt nochmal bestätigt, obwohl ihn der ukrainische Präsident Zelensky nochmal händeringend um weitreichende Waffen tatsächlich konkret gebeten hatte. Warum die Ukraine all dieses Material dringend braucht, das liegt auf der Hand. Es wehrt sich gegen eine russische Gegenoffensive in der russischen Region Kursk. Auch wenn das Wetter hier mittlerweile Operationen erschwert, verzeichnet die russische Armee kleine Rückeroberungen. Es ist ja die Rede davon, dass die russische Seite hier personell mittlerweile stark überlegen ist. Das muss sie auch sein, wenn sie dort in die Offensive kommen will. Mit der schnellen Rückeroberung des gesamten Territoriums, das lässt sich aber jetzt schon sagen, ist Moskau bislang jedenfalls gescheitert. Heftig und täglich gekämpft wird weiter im Osten der Ukraine, vor allem nahe der Städte Pokrovsk und Toretsk, ohne dass man hier von irgendeiner Entscheidung in irgendeiner Richtung sprechen könnte. Und auch erwähnen sollten wir, finde ich, dass Russland seine Zermürbungstaktik aus der Luft fortsetzt mit einem laut Ukraine ungewöhnlich heftigen Drohnenangriff von insgesamt 135 georteten Kampfdrohnen, sprach Kiew. Die meisten, nämlich 80 davon, habe man abschießen können. Offenbar macht Russland tatsächlich weiter mit dem Versuch, so viel Infrastruktur wie möglich in der Ukraine vor dem Winter zu zerstören.
Vielen Dank, Kai, für diesen großen Überblick und damit zum Schwerpunkt in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Es geht um einen Teil der NATO, und zwar um eine Einheit, die für viele Menschen schon rettend bis lebensrettend war, die aber trotzdem meist im Schatten des öffentlichen Interesses operiert. Wenn KLM, Lufthansa und andere Linien nicht mehr fliegen, dann fliegen wir. Das sagen die Frauen und Männer von der Multinational MRTT Unit, kurz MMU oder auf Englisch MMU. Das ist ein fliegender NATO-Verband mit Hauptsitz im niederländischen Eindhoven und mit einem Nebenstandort am Flughafen Köln-Bonn. Und wenn in den Nachrichten vom Krieg in der Ukraine berichtet wird, vom Überfall der Hamas auf Israel oder wie zuletzt von Bombardierungen auf den Libanon, dann hat das direkte Auswirkungen auf die Einsätze dieser MMU. Alex Drost ist als Additional Crew Member, also als zusätzliches Besatzungsmitglied, jetzt mal mitgeflogen. Hallo Alex.
Ja, hallo Carsten.
Alex, bevor wir jetzt näher auf die Einsätze dieses Verbandes mal eingehen, erklär doch bitte erstmal, was genau ist denn diese Multinational MRTT Unit und was für Aufgaben hat sie?
Also die MMU ist ein multinationaler NATO-Verband, der durch 6 Nationen gestemmt wird. Belgien, Niederlande, Luxemburg, Norwegen, Tschechien und eben Deutschland. Und Deutschland nimmt hier auch eine Sonderrolle ein, denn von den Flugstunden, die es pro Jahr zu verteilen gilt, hat die deutsche Luftwaffe mit 60% den größten Anteil übernommen. Und das Aufgabenspektrum ist schnell erklärt. Job der MMU ist es, Hubschrauber und Flugzeuge in der Luft zu betanken, Personal und Material zu transportieren und das sogenannte Threat Air Medivac. Das ist der Transport verletzter Menschen aus unsicheren Gebieten mit dem Ziel, dass die ordentlich medizinisch versorgt werden. So hat es mir der Dienststellenleiter Christian am Standort Köln-Bonn erklärt. Volle Namen und Dienstgrade nennen wir aus Sicherheitsgründen hier übrigens nicht. Aber zurück zu MMU. Häufig liest man, dass die Flugzeuge der Einheit quasi fliegende Krankenhäuser sind. Diesen Vergleich hört Christian aber nicht wirklich gerne.
Es ist mehr ein fliegender Rettungswagen, wenn man so will. Und es werden natürlich auch keine Operationen an Bord durchgeführt. Es ist kein steriles Umfeld. Aber Notoperationen, wenn notwendig, werden natürlich gemacht, klar. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Verletzten, die wir transportieren, eine gewisse Stabilität mitbringen müssen, damit sie überhaupt als luftverlegbar gelten.
Denn am Boden sind Verletzte in der Regel binnen weniger Minuten in einem Krankenhaus. Im Flieger müssen sie dagegen über Stunden durchhalten und mal eben rechts ranfahren, ist ja mit einem Flieger eher nicht drin.
Fliegender Krankenwagen, fliegender Bus, fliegende Tankstelle, das ist ja eine ganze Menge, was dieses Arbeitspferd der MMU, dieser Airbus A330 MRTT da vereint. Was ist das eigentlich für ein Flugzeug?
Ein Pilot hat mir gesagt, dass die Maschine quasi ein Schweizer Taschenmesser der Lüfte ist. Und so ist es auch. Dazu nochmal Soldat Christian.
Also das Flugzeug tatsächlich vom Hersteller Airbus beruht auf dem zivilen A330, wie ihn auch von zivilen Fluggesellschaften eingesetzt wird, und ist dann durch militärische Zusatzausrüstung aufgerüstet worden. Das erfolgt hauptsächlich durch den Hersteller Airbus selbst. Da sind Kommunikationseinrichtungen, Selbstverteidigungsanlagen und auch strukturelle Verstärkungen mit gemeint. Ich möchte da nicht näher auf Detail eingehen. Und in dem Fall heute noch die Sonderausrüstung Strat AE, Medivac, wie es langläufig genannt wird, für strategische Evakuierungsflüge und die Verlegung von Verletzten und Kranken.
Und letzteres ist mir gleich beim Einsteigen aufgefallen. Da sieht man nämlich zuerst die Intensivbetten, danach kommen die normalen Krankenbetten. Und ganz hinten im Flugzeug sind Sitzreihen, wie man sie auch aus der Economy-Klasse im Urlaubsflieger kennt. Was man nicht sieht, das sind die Tanks im Bauch des Flugzeuges, um wiederum ja andere Flugzeuge betanken zu können.
Jetzt sind wir noch gar nicht so genau auf die Luftbetankung eingegangen. Kannst du mal sagen, wie das genau funktioniert?
Also es gibt innerhalb der NATO zwei Verfahren. Das eine heißt Boom, das andere Probe and Drogue. Für Probe and Drogue hängen unter den Tragflächen zwei Betankungssysteme. Die sehen für Laien so ein bisschen aus wie Bomben. Da sind aber keine Waffen drin, sondern darin ist dann ein trichterförmiger Korb, der an einem ca. 20 Meter langem Schlauch hängt. Fährt man den aus, kann das Empfängerflugzeug, also zum Beispiel ein Eurofighter, seine Betankungssonde, das ist dann Probe, in diesen Korb, der heißt Drogue, einführen. Das geht auch mit Hubschraubern. Und dann geht's eben los. Und Boom ist dagegen ein relativ starres Rohr, das der sogenannte Boom Operator in den Tankstutzen einführen muss. Ist das geschehen, fließen ca. 4.500 Liter Kerosin pro Minute. Bei Probe und Drogue sind es etwa 1.200. Das alles ist nicht ganz ohne, weil die Flugzeuge sich bei diesen Betankungsvorgängen sehr, sehr nahe kommen.
Was man natürlich nicht erleben will, ist eine Kollision. Das kann sehr leicht geschehen, gerade wenn man in einer Kurve ist und man irgendwie runterguckt und wieder hoch, dann kann das schon zu so einem, es nennt sich medizinisch Vertigo, führen. Dieser Drehstuhleffekt, man quasi ein bisschen schwindelig ist und man eine Steuereingabe gibt, die dann zu einer gefährlichen Annäherung führen könnte, habe ich aber selber noch nicht erlebt.
Deswegen übt die MMU das Tanken in der Luft auch fast jeden Tag.
MMU, naja, die meisten von uns dürften ja bislang eher mit dem Schulterzucken auf diese Abkürzung reagiert haben. Es gibt ja viele Abkürzungen, einige kennt man eben nicht. Dabei ist dieser Verband ja doch eigentlich ziemlich aktiv, regelmäßig, auch wenn es zum Beispiel um die Lage im Nahen Osten geht oder um den Krieg in der Ukraine. Warum kriegen wir eigentlich so wenig mit davon?
Naja, weil die MMU eher im Hintergrund agiert und weil das Go für einen Einsatz eben nicht direkt zum Beispiel von der Bundesregierung und der Bundeswehr kommt, sondern vom EATC, dem European Air Transport Command. Und dazu kommt, dass viele Einsätze es eben nicht in die Nachrichten schaffen. Beispiel Ukraine. Kaum hat Russland vor gut 2 Jahren den großen Angriff auf die Ukraine gestartet, war die MMU auch schon aktiv gefordert. Und das bis heute. Dazu mehr von einem MMU-Piloten. Nennen wir ihn mal Seppel.
Genau, da kommen wir mit der Luftbetankungsrolle ins Spiel. Wir sind relativ von Anfang an dabei. Die NATO hat sich relativ schnell entschieden, als Russland die Ukraine angegriffen hat, so eine Show of Force zu machen. Das heißt, man hat Jets in die Luft geschickt, die Grenze entlang patrouillieren lassen, sind da hoch und runter geflogen, einfach um zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Hier beginnt das NATO-Gebiet. Wir starten halt hier von der Base aus, fliegen darüber, betanken die Jets und das so ziemlich in jedem Luftraum. Und es gibt manchmal so Missionen, die verbinden dann einfach auch diesen ganzen Raum. Da fliegen wir zuerst in den Süden runter bis Rumänien, betanken dort im Luftraum, fliegen dann weiter hoch über die Slowakei, Polen bis ins Baltikum, betanken in Estland mal, vielleicht sogar noch bis Finnland hoch und machen quasi so eine ganze Rutsche und zeigen, wie weit unser Tanker quasi kommt und was wir da machen können.
Und der A330 MRTT hat auch immer wieder ukrainische Soldaten in Polen nahe der Grenze zur Ukraine abgeholt, um sie hier zur Ausbildung nach Deutschland zu bringen.
Und wie beeinflusst die Lage im Nahen Osten die Arbeit der MMU?
Ganz massiv. Also die Besatzungen haben sich schon mehrfach auf den Weg in die Region gemacht, aktuell, aber auch schon in der Vergangenheit. Und dazu nochmal Pilot Seppel.
Letztes Jahr haben wir angefangen mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Israel, beziehungsweise auch niederländischer. Wir sind eine multinationale Einheit. Wir fliegen für verschiedene Auftraggeber somit, für die Benelux-Staaten, für Deutschland, Norwegen und Tschechien. Und da waren wir letztes Jahr schon mit der Evakuierung europäischer Staatsangehöriger aus Tel Aviv beschäftigt. Jetzt aktuell ist es noch keine Evakuierung. Wir reden noch nicht von der Evakuierung, aber wir haben Flüge in den Libanon. Und natürlich, diese ganze Lage, die beobachten wir mit Spannung.
Naja, die Lage mit Spannung beobachten, das klingt ja schon ein bisschen sehr cool eigentlich dafür, dass da im Libanon ja dann schließlich auch Raketen fliegen und sogar auch schon UN-Blauhelm-Soldaten verletzt worden sind.
Stimmt. Und ich habe da auch nochmal nachgefragt, was das mit der Besatzung macht, wenn sie in den Nahen Osten geschickt wird. Hier die Antwort.
Ich sitze auch manchmal im Büro und teile ein und die fragen dann zweimal am Telefon nach und ja, wirklich. Und es geht dann um eine Frage, nehmen wir lieber noch Helme, Westen und sonst was mit, weil gerade auf dem ersten Flug die Lage vor Ort kann keiner einschätzen. Es gibt ein Risk Assessment für jeden von unserer Flüge, die in solche Regionen gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht blind irgendwo hingeschickt werden, aber natürlich schwebt sowas schon im Hinterkopf mit.
Und nochmal aufreibender wird es, wenn es um eigene oder verbündete Kameraden geht. Für die wird auch immer wieder ein riesiger Aufwand betrieben. Medical Director Phil erinnert sich zum Beispiel an einen belgischen Kameraden, der aus dem Kongo ausgeflogen werden musste. Und nur für diesen einen Soldaten schickte die multinationale Einheit eine Maschine mitsamt der Besatzung los, um dem Menschen zu helfen.
Er musste halt aus dem Land raus, weil im Kongo die medizinische Versorgungsstruktur einfach nicht so gegeben war, wie wir uns das im europäischen Umfeld erhoffen. Deswegen wird da viel Aufwand betrieben, auch für einen Menschen, der medizinische Unterstützung bedarf, mit so einem Luftfahrzeug anzureisen und den aufzunehmen. Das ist so und da spielen die Kosten tatsächlich gar nicht so eine große Rolle, weil man den Menschen halt zugesichert hat, wenn ihr für unsere Nation ins Ausland geht, dann wird euch die medizinische Versorgungsleistung garantiert.
Dieser Aufwand wird aber auch immer wieder für Zivilisten betrieben, sagt Pilot Seppel.
Also da sei nur mal ein schwerer Unfall in Madeira zu nennen, wo wir damals nach Funchal geflogen sind. Auch noch deutlich vor meiner Zeit die Tsunami-Katastrophe in Südostasien. Also das beschränkt sich nicht nur auf Staatsbürger in Uniform, sondern da stehen wir generell bereit, wenn wir da irgendwo gefordert werden, ja, die Menschen hin und her zu fliegen.
Aber klar, richtig nah geht es der Flugzeugbesatzung, wenn es um eigene Kameraden geht. Das kann dann schon tiefe Spuren hinterlassen.
Was mich am meisten gepackt hat, das waren vor allen Dingen jetzt auch noch auf dem Vorgängermodell Einsätze, wo wir verwundete Kameraden zurückgeholt haben. Und teilweise dann tatsächlich, wenn man die hier verlädt und halt quasi auch mitbekommt oder sieht, dass die im selben Alter sind und man sich einfach denkt, das hätte ich auch sein können. Und wenn man das ganze Schicksal mitbekommt, das ist schon was einen dann zum Teil trifft, wo man doch was länger drüber nachdenkt.
Das gilt für alle an Bord. Aber wie Sie auch sagen, ist das Gefühl, Menschen geholfen zu haben, dann auch eine Entschädigung für alle Sorgen und Nöte. Und das gilt auch für den Libanon, wo Sie aktuell ja diplomatisches Personal rausgeholt haben.
Alex, vielen Dank für die Recherche.
Sehr gerne, Carsten. Tschüss.
Und auch wir sagen für heute Tschüss. Das war's nämlich für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und jetzt empfehlen wir euch noch die neue Staffel von Mission Klima. Zu Gast ist die Transformationsforscherin Maja Göpel.
Sie lässt sich nicht wegdiskutieren. Die Klimakrise.
Wenn alle Institutionen gesundheitsförderlich und nachhaltig produzieren würden,
wie gehen wir konstruktiv damit um?
Dann hätte das unglaubliche Effekte.
Wir stellen inspirierende Menschen und Projekte aus aller Welt vor.
Günstige Strompreise für Elektrizität aus Windenergie und Solarenergie.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Die neueste und alle weiteren Folgen in der ARD Audiothek.